Jo, moin, moin, wen haben wir denn da wieder auf dem Abspielgerät? Wenn das nicht die Kurvis sind. So ein Zufall. Ich hab Skorbut im Endstadium, glaube ich. Ist aber auch egal, jetzt kommen schlimmere Probleme. Matthias Esch und Christian Schisser.
Ja, damit herzlich willkommen zur Folge 49 von Gästekurve. Der
Guten
Podcast,
Tag.
Was war das denn?
Das war einer der Leute, die ich im goldenen Handschuh getroffen habe in Hamburg. Ich weiß.
Kannst du das vielleicht
ich war doch
für
jetzt
die Menschen, die nicht wissen, was das ist, das kurz umreißen?
Gerne. Der goldene Handschuh ist in der Straße Hamburger Berg. Das ist eine Seitenstraße von der Reeperbahn. Die müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Fast jeder Kurvi Bescheid. Und dieser goldene Handschuh wurde berühmt in den 70er Jahren, als ein gewisser Fritz Honka sein Unwesen getrieben hat. Der hat dort Frauen angesprochen, die mit nach Hause genommen und dann auf bestialische Art und Weise getötet. Siehe Klaus S., das war quasi der Klaus S. von Hamburg. Und dieser Fritz Honka, der ging im goldenen Handschuh ein und aus. Man muss dazu sagen, das ist eine Kneipe, die hatte jahrzehntelang 24 Stunden Betrieb. Jetzt sind es 22 Stunden, weil sie einfach gesagt haben, ey, wir müssen hier mal irgendwann ganz kurz durchwischen und mal Licht ausmachen und uns mal sammeln, weil da kommen wirklich die Härtefälle hin. Und am Wochenende geht's noch, hat man uns gesagt. Also wir waren jetzt am Wochenende da. Wochenende geht noch, weil dann so ein bisschen auch die normalen Touris mal vorbeigucken, ne? So Elendstourismus quasi. Und trotzdem sitzen halt noch welche von den alten Haudegen da. Und die haben halt wirklich teilweise so gesprochen, wie ich das gerade gemacht habe.
Stark.
Das wollte ich hier mal loswerden. Und gegenüber vom goldenen Handschuh, wenn man denkt, so schlimmer geht's nicht, gegenüber ist der Elbschlosskeller.
Oh, ja. Yeah.
Einfach mal bei YouTube eingeben, Elbschlosskeller. Es gibt, ich glaube, mittlerweile 10, 12 Dokus nur
über
das Thema.
Der hat immer offen, 24/7. Das ist eine der großen Besonderheiten.
Der
schließt nie.
Richtig. Der schließt nie, der hat 24 Stunden auf. Der Besitzer ist auch ein super lieber Typ, Daniel Schmidt heißt der, auch mittlerweile schon so eine bekannte Fernsehnase und Internetnase. Und der hat mal die schlimme Geschichte erzählt, denen sind schon Leute gestorben in dem Elbschlosskeller und die haben das nicht gemerkt. Die Leute sind dann so, als wären sie besoffen, mit dem Kopf auf der Theke eingeschlafen und sind aber verstorben. Da musste dann abends der Leichenwagen kommen. Kann man sich alles nicht vorstellen. Also Köln ist ja auch schon krasses Pflaster so und Zülpi und wie es alles heißt, ist auch wild. Aber die Reeperbahn ist einfach nochmal eins drauf, finde ich. Das ist schon, ist eine andere Welt. Aber da mal reinzugucken war auf jeden Fall mal interessant. Aber jetzt wenden wir uns wieder den schönen Dingen zu, nämlich Matthias und Fußball.
Schön, das klingt, ist aber eine sehr schöne Überleitung.
Gut, ne?
Ja, vielen Dank. Ich bin gerade aktuell, wir nehmen auf, ausnahmsweise mal an einem Mittwoch, am 6. Dezember, aktuell ist es 12.29 Uhr, alles untypisch.
Am Nikolaus.
Und ich bin etwas ergriffen von einer komischen Fußballgeschichte, die ich direkt mal erzählen kann. Also, in England ist es ja oft so, da kommt ja auch der Name Englische Woche, dass unter der Woche auch Liga gespielt wird. In Deutschland gibt es, glaube ich, inzwischen nur noch zwei englische Wochen im Saisonjahr. Die zweite steht sogar schon auf der Kippe. Also anscheinend mögen die Spielplangestalter und dann natürlich vor allem die Funktionäre, die dahinter stecken, das nicht besonders, wenn ihr Verein dann auch noch unter der Woche ran muss, weil viele Top-Vereine und so spielen ja auch noch Champions League, Europa League und DFB-Pokal gibt es ja auch noch. Und diese Woche ist ja DFB-Pokal ran.
Ja, plus die Länderspiele, wo ja dann teilweise auch dasselbe Personal abgerufen wird, ne? Das muss man alles.
Ja, wobei das ist ja jetzt was anderes, weil das stimmt, aber das sind ja dann nur die Nationalspieler, okay, das sind bei den Top-Vereinen auch fast alle, aber die spielen ja dann nur Samstag und Dienstag. Also da ist ja noch relativ viel Zeit. Also da ist ja dann zwischen Samstag oder Sonntag und Samstag, meistens dem ersten Länderspiel, sind ja schon mal 6 oder 7 Tage. Dann hast du da noch, kann ich schon total verstehen, habe ich ja auch in einer der letzten Folgen gesagt, dass so ein Spieler wie Leroy Sané dann auch mal ausflippt, weil er keinen Bock auf die Scheiße hat und es sind ja im Moment auch nur Freundschaftsspiele,
klar,
alles
voll.
Okay. Aber Manchmal denke ich mir auch gleichzeitig, das ist auch ein bisschen albernes Jammern, denn es beschweren sich ja immer nur solche Leute wie Hans-Joachim Watzke oder Uli Hoeneß oder so von den Top-Vereinen, den Fortuna Düsseldorf oder so. Gut, die sind jetzt ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen, aber die betrifft das normalerweise ja gar nicht. Geil. Also die spielen ja einfach einmal die Woche gut. Nach England, dort gibt es da mehrere Besonderheiten. Es gibt ja 38 Spieltage und nicht 34, eben weil 20 Teams in der Liga sind. Dementsprechend öfter englische Wochen und keine Winterpause. Und jetzt hat es wieder eine gegeben und der FC Arsenal, der wirklich seit ein, zwei Jahren eine erstaunliche Performance hinlegt, hat gestern gespielt, ich weiß nicht, ob du den Verein kennst, bei Luton Town. Luton Town hat das kleinste Premier League Stadion und
sind die nicht, waren die jetzt
Aufsteiger? Genau, und er weist sich als Favoritenschreck. Ja, ne? Zum Beispiel der FC Liverpool hat dort, wenn ich mich richtig erinnere, nur unentschieden gespielt. Und der FC Arsenal hatte auch gestern bis zur 96. Minute den Spielstand von 3-3, was sehr ärgerlich gewesen wäre für Arsenal, denn sie sind Spitzenreiter und haben auch die Möglichkeit, diesen Vorsprung, den sie sich erobert haben, auszubauen. Dann kam die 97. Minute und Declan Rice, der für unglaublich viel Geld nach London geholt worden ist, hat das entscheidende Tor gemacht. Soweit so gut, sowas passiert halt. Lange Nachspielzeit. Und jetzt kommt aber die Geschichte an sich. Der Trainer vom FC Arsenal, Mikel Arteta, ist natürlich total ausgeflippt vor Glück und ist für einen übertriebenen Jubel mit seiner dritten gelben Karte der Saison, nicht vom Platz gestellt worden, sondern hat eine gelbe Karte bekommen. Das war seine dritte der Saison.
Gelb bekommen.
Und jetzt ist es fürs nächste Spiel gesperrt. Was ist das denn für eine Scheiße, frage ich. Also
keine Emotionen, bitte. Keine Emotionen im Sport,
bitte. Ich hab's mir gerade angeguckt im Video. Er macht halt wirklich auch überhaupt nichts Schlimmes, ne? Also, er poltert dann da vielleicht mal so ein bisschen rum. Aber eigentlich freut er sich einfach. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Also, wie viel Emotionen soll denn aus diesem wunderschönen Sport, der mal so einfach war und so einfach zum Gernhaben gedacht. Wie viele Emotionen soll denn da noch rausgenommen werden? Kann ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Also, wie du das
siehst. Also, das ist die eine Sache, das ist die eine Sache, die ich nie verstehen werde, so meine Güte, also das bisschen Restemotion, was in diesem durchgetakteten Börsengeschäft, was es ja ist mittlerweile, noch übrig ist, lass das doch drin, lass das doch nicht sterben, also dafür gelb zu geben, unnötig, noch unnötiger finde ich fast die gelbe Karte für Torjubel, ne?
Ja.
So, wenn ihr euch das Trikot auszieht, dann kriegt ihr eine gelbe, was soll
denn
das? Sind nicht alle guten Bilder, die wir vom Fußball im Kopf haben, sind geile Tore und wie jemand dann zu recht jubelt so und lass die Jungs das doch machen. Guck mal, deren Tag ist auch so überfrachtet mit Disziplin und Terminen und ab und zu sind sie dann nochmal kleine Jungs wie auf dem Bolzplatz und das wollen wir doch sehen. Dafür gehen wir doch hin und gucken das und zahlen das alles. Also ich finde das mega.
Also er hat die gelbe Karte tatsächlich bekommen, weil er die Coaching-Zone beim Jubeln verlassen hat und natürlich zu seinen Spielern wollte, die vor dem Auswärtsblock logischerweise komplett ausgerastet sind. Also, sorry, das ist doch, also was ist, was für Leute überlegen sich sowas denn? Also, wo gibt es denn irgendwelche Konferenzen, wo sich irgendwelche Funktionäre hinsetzen und sagen, ja, eine wichtige Regel haben wir hier noch, wenn jemand beim Jubeln die Coaching-Zone verlässt, gibt's gelb. Sag mal, spinnt ihr? Also, ganz ehrlich.
Ja, und dann haben das alle mit diesem blöden akademischen Klopfen auf den Tisch, weil man darf ja nie wirklich klatschen in akademischen Kreisen. Es wird ja immer nur so dumm, so dumm auf den Holztisch geklopft. Das habe ich in der Uni, habe ich immer gedacht, wo sind wir denn hier? Naja, egal. Also macht mal halt mit, ne, Gruppenzwang. So, und aber genau solche Themen sind irgendwann mal offiziell abgenommen worden und keiner hat sich getraut zu sagen, töten wir damit nicht so ein bisschen Restemotionen im Fußball? Nicht? Findet das keiner hier? Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt.
Vollkommen bescheuert.
So ungefähr war es.
Wirklich war's. Vollkommen bescheuert.
Übrigens, wie heißt er hier? Kollege Havertz dreht ja auf.
Der hat auch gestern wieder getroffen.
Ich habe letztens, geiler Typ einfach. Alles, was bei Chelsea schon okay war, ist jetzt bei Arsenal, kommt er so richtig aus sich raus. Ich habe letztens die Premier League-Zusammenfassung auf Englisch geguckt, was ja nochmal ganz andere Atmosphäre ist. Und dann habe ich mich immer gefreut, dann habe ich mich so gefreut, wenn immer die Rede von Kay Havertz war.
So ein Rapper.
And Kai Havertz from the midfield straight, and he scores another goal. He's really on the run. Arsenal, that works a lot for him. So, und ich denke so, Alter, das ist doch eine ganz andere Nummer als Havertz.
Ja.
Tor.
Man muss aber sagen, dass Kai Havertz ist, der ja bei uns im Podcast mal aufgefallen ist, als er noch in Leverkusen gespielt hat, oder vielleicht da schon in Chelsea,
der
weil er Esel züchtet. Also weil er wirklich ein Fable für Esel hat. Also,
und das stimmt wirklich. Das ist jetzt nicht wie, das ist jetzt nicht wie, genau, das ist jetzt nicht wie Pal Dardai und das Mineralwasser, wo wir zugegeben ein bisschen was
wenig,
mal dazu
wenig.
Dichten. Nee,
ja.
wenig. Nee, bei Havertz und den Eseln ist es wirklich so, googelt das und ihr findet tatsächlich, der hat Eselpatenschaften am Anfang übernommen und dann hat er sich gedacht, ey, bin ich doof, ich fahre doch jetzt nicht immer zum Bauernhof, um Esel zu sehen, ich habe voll viel Geld, ich kaufe mir Esel, so, und jetzt züchtet er sie. Ja, schon interessant.
Er hat es aber schwer gehabt bei Arsenal, hat erst am 30. September, also relativ spät in der Saison, dafür, dass er so als Neuzugang total gehypt wurde, sein erstes Tor geschossen und jetzt, ja, folgten dann zwei, also das gestern Abend war sein drittes, jetzt läuft es langsam, aber gar nicht so einfach
geil
für ihn.
Nee, aber habe ich mir von Anfang an gedacht, also allein von der Statur, das habe ich beim Chelsea-Wechsel schon gesagt bei ihm, allein die Statur, wir alle wissen, wenn ein Spieler rübergeht, so Podolski war auch ein gutes Beispiel, als der auch bei Arsenal witzigerweise war, hat er sich erstmal so ein bisschen Kampfgewicht antrainiert.
Ja, ist auch richtig so, weil
kann man sagen,
körperliche Liga.
Es ist wahnsinnig körperlich. Also wenn du dir teilweise Sachen anguckst, das ist mir hier bei dem City gegen Chelsea-Spiel aufgefallen, das sind Sachen, die werden nicht gepfiffen, die sind hier mit Sicherheit gelbe Karten, wenn nicht schon auch rote. Und das ist wirklich ein ganz krasser Unterschied und das Tempo zur Bundesliga. Wobei die Bundesliga auch schnell geworden ist, man darf jetzt nicht Unrecht tun.
Ja, die Bundesliga.
Oder findest du nicht?
Ja, ich weiß nicht, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Vergleich. Ich ziehe ihn ja auch sehr oft selbst. Ich weiß es nicht. Es ist so, also ich hätte jetzt noch so vor einer Weile gesagt, dass die Premier League die Bundesliga komplett abgehängt hat. Was ja erstaunlich ist, dass jetzt in den internationalen Wettbewerben eigentlich das nicht so ist. Eintracht Frankfurt hat vor zwei Jahren die Europa League gewonnen. Und jetzt sind ja im Achtelfinale der Champions League drei von vier Vereinen weitergekommen und der vierte war Union Berlin und die hatten jetzt unter anderem Real Madrid und den SSC Neapel in der Gruppe, also da war jetzt sowieso nicht mit zu rechnen, dass die da weiterkommen, aber die performen da sehr gut, Leverkusen macht es sehr, sehr gut in der Europa League, Frankfurt muss da jetzt eine kleine Ehrenrunde drehen, damit sie da weiterkommen, aber Freiburg muss eventuell auch diese Ehrenrunde drehen, die haben das letzte Spiel jetzt auswärts in London bei West Ham und da habe ich mit Christian Streich drüber gesprochen. Ich hatte ja die Ehre, ihn zu interviewen jetzt für The Zone und es war wirklich absurd, Schiffi, weil ich habe jetzt ja da mal jemanden live getroffen, den du ja hervorragend nachmachen kannst.
Und
es
ist gruselig?
Es ist relativ gruselig, weil
komm.
Es gibt es ist eigentlich genau so. Also deswegen, ich war auch gar nicht besonders aufgeregt, weil ich dachte, ja gut, ich kenne das ja schon. Also er kam auch tatsächlich, also mir hatten schon Kollegen gesagt, vor dem Spiel hat er nicht so Lust. Und das könnte man ihm jetzt als irgendwie arrogant oder so auslegen. Finde ich aber überhaupt nicht. Ich finde, das ist so, man merkt halt, er ist wirklich von dem Moment an, wo er da am Stadion ankommt, ist er drin. Und da ist nichts mehr zu holen eigentlich vorm Spiel. Das ist so, klar, der muss dieses Interview führen, aber viel sagen wird er da nicht.
Vollkommen in Ordnung. Ist bei Bühnenmenschen auch so.
Ja.
Bei mir war das zum Beispiel immer so, deswegen fand ich Mixed-Shows oder finde ich bis heute immer schwierig. Ich sehe zwar gerne die Kollegen wieder, so da hast du immer ein, zwei, die du lange nicht gesehen hast, mit denen du dann auch gerne quatschen willst, privat. Aber vor so einer Show, wo man dann doch irgendwie ein bisschen aufgeregt ist und du weißt ja auch nie, wer sitzt dann da später, was kommen heute für Leute, einfach nochmal ein bisschen in sich gehen, vorbereiten, finde ich in dem Fall wichtiger. Viele knallen ja komplett ihre Gags schon raus oder irgendwelche Privatstories, wo du dann später auf der Bühne hörst, nee, ist doch keine echte Privatstory, ist doch nur Material quasi, was sie an dir testen wollten, was ich auch super räudig finde. So, dann sag mir, du testest jetzt einen Gag, aber sag doch nicht, boah, gestern, und dann erzählst du mir eine Geschichte, von der ich glaube, okay, ist passiert, und dann auf der Bühne erzählt er die halt als fiktiv Story. Ah, nervt. Und deswegen habe ich mir irgendwann dann angewöhnt, erst kurz vor knapp zu diesen Sachen zu kommen, dass diese ganzen Gespräche nicht mehr sind. Und ich glaube, Christian Streich ist ein bisschen auch so. Der muss sich sammeln vorher, weil ich glaube, der geht an seine Grenze, was so Belastbarkeit angeht.
Ja, und vorher. Ja, ach, und ja, der ist einfach, also das ist halt, die Antworten am Anfang sind halt so ein bisschen ruppiger und ein bisschen wortkarger, aber ich finde es, wie gesagt, völlig okay, es hat schon ganz gut erklärt. Und nach dem Spiel war ganz anders. Also da war er wirklich richtig gelöst, ja. Und hat gesagt, ja, jetzt trinke ich ja Wein aus der Nahe-Region. Und
schöner lokaler Riesling, Wein, ja. Das können Sie ja gut. Rheinhesse, ja, Riesling, genau, immer gute, das ist Ihre Adresse. Ja. Geiler
also
Typ.
War,
also vor allem, ich habe genau den Gag. Ja, mega. Also ich habe mich immer gefragt, wie ist das, wenn du mal auf Christian Streich triffst? Jetzt ist das zufällig passiert, was mega geil ist. Ich habe zufällig den gleichen Gag in der 1Live, wie heißt die Bundesliga?
Social Bundesliga.
Ah ja, Social Bundesliga, genau.
Ich finde das gut, dass du hinter deinen Formaten stehst.
Naja. Ja, ich kann mir nicht alles merken. So, Social Bundesliga, genau.
Kann mir nicht alles merken, ist auch die Geistbegründung dazu. Wie hieß jetzt nochmal mein Kind? Ja, oder? Komm, ich kann mir jetzt auch nicht alles merken.
Ich kann mir jetzt auch nicht alles merken hier, Franz.
So. Und dann sitze ich ja immer da, du weißt ja noch, wie es läuft, du hast es ja früher geschrieben, ich habe das dann geerbt von dir, die Bürde, weil die alle gesagt haben, nee, komm, Fußball, das machen wir nicht, das soll der Schiffer dann jetzt selber machen. Und dann guckst du dir immer die Spieltage an und manchmal weißt du ja schon, wenn du die Begegnungen liest, ja, da kann ich was draus machen, da ist was drin. Und dann gibt's aber so ein paar Spieltage, die, naja, die sind jetzt sehr highlightarm. Und dann war ich halt irgendwann bei Mainz-Freiburg gelandet und habe mir gedacht, okay, was könnte Streich jetzt über Mainz sagen? Und dann fiel mir ganz schnell ein, ey, der fährt ja von einer Weinregion in die andere, quasi. Also es sind ja beides Orte, so er ist aus dem Breisgau, das ist eine geile Weinregion und Rheinhessen da, Mainz, auch eine geile Weinregion, mach das doch. Und umso lustiger, dass er das wirklich, dass der Echte dann von Wein spricht.
Ich hatte halt gesehen, dass er nach dem Europa-League-Sieg gegen Piräus, das muss man ja dann alles gucken, ich muss sowieso sagen, dass generell so eine Vorbereitung auf so einen Einsatz ist unglaublich aufwendig.
Ist Stress, ne?
Hätte ich irgendwie so nicht gedacht, krass. Weil du musst halt quasi jeden Spieler kennen, du musst die genauen Spiele kennen, die hatten, du musst die Spiele kennen, die jetzt noch haben werden. Also das ist schon sehr, sehr viel Arbeit und ich bin ja eigentlich schon recht gut im Thema. Also ja, Chapeau an jemanden wie Uli Potowski, der das seit vielen Jahren macht, der muss ein unfassbares Wissen haben. Und auf jeden Fall, und gerade bei Christian Streich, ich will es ja nichts Falsches sagen. Ne?
Eben. Ja,
Gott. Auf jeden Fall hatte ich gesehen, dass nach dem Piräus-Spiel, das hatten hier 5-0 gewonnen in der Europa League, hat er gesagt, dass er jetzt abends einen Wein trinkt, einen Rotwein, der ihm aber vielleicht nicht so gut schmeckt, weil er jetzt schon mit den Gedanken bei Mainz ist, die noch nie in dieser Saison so gut drauf waren. Das habe ich mir dann gemerkt dem Spiel darauf angesprochen. Dann habe ich gesagt, Herr Streich, kann man auch noch alles sehen bei DAZN, wenn man DAZN aber hat. Dann habe ich gesagt, Herr Streich, Sie haben ja nach dem Europa-League-Spiel gesagt, jetzt trinken Sie einen Rotwein, jetzt haben Sie heute gegen Mainz gewonnen, was gibt's denn heute? So, und da, das fand er super. Ich fand er sowas, wo er nicht mit rechnet und so. Das hat mir die Kollegen, die ihn schon kannten, auch gesagt. Stell ruhig mal eine Frage, womit er überhaupt nicht mit rechnet. Und da hat er gar nicht mit gerechnet, das war geil. Also da hat er sich total gefreut, da hat er auch sogar sowas wie gelacht. War schön. Ja. War mir eine Ehre. Hoffentlich bald wieder. Toller Mann.
Mega.
Ja, so war das alles.
Mega.
Jetzt steht ja schon wieder Fußball.
Da habe ich, einen kleinen Tipp, wenn du gerade Interview sagst. Es gibt gerade in der ARD-Mediathek die wunderbare Kurzdoku, die Viva-Story.
Oh ja, habe ich
zu
schon
geil
Werbung
für diese
gesehen,
Welt.
Ja.
Ich habe mir das gestern, weil ich auch nicht gut schlafen konnte, habe ich mir das komplett gegeben. Das sind 3 Folgen, die gehen jeweils eine halbe Stunde. Also das kriegt man so weggeguckt. Das ist quasi wie ein Spielfilm von der Länge, wenn du das hintereinander schaust. Und die Interviews, die damals geführt haben, also da waren unfassbar geile dabei, aber die sind auch manchmal aufgelaufen. Da zum Beispiel Heike Makatsch musste mal Madonna interviewen. Ist extra nach London geflogen, Riesenbrimborium, ich meine, Geld war ja genug damals im Musikfernsehen, das war jetzt nicht das Problem, aber dann sitzt Madonna da und lässt so komplett Heike Makatsch abperlen an sich. Oh, ist sowas von schwierig. Und Heike Makatsch hat dann gemerkt, okay, ich komme da nicht durch, und hat dann aber den Fehler gemacht, ist dann unterwürfig geworden. Weißt du, das darfst du doch wie vor so einem großen Hund, darfst du das doch nicht machen. Die ist dann so zurückgerudert, so, I'm trying to ask you questions that are not so boring. Und sie dann so, let's try, let's see where it goes. Und ich dachte so, Alter, wie kann man nur? So, und dann kamen wieder die guten Sachen hier mit Robbie Williams zum Beispiel, der einen ja immer gefühlt ein bisschen abholt. Und immer sagt so, ja, du brauchst nicht aufgeregt sein, ja, ich bin ja nur Robbie Williams.
Ja, das stimmt.
So, das funktioniert dann wieder gut. Aber ey, Madonna, also was da los war, und das nur ein Beispiel von ganz vielen. Also gerade so diese großen Weltstars, da ist dann doch immer viel
Tagesform. Ja, wobei man aber auch fairerweise...
Auf jeden Fall ganz, ganz dicke Empfehlung, guck das
ja, mal. Ja, wobei man aber auch, wobei man auch fairerweise auch sagen muss, es ist auch in der Situation... Es ist manchmal einfach nicht so leicht. Also es gibt einfach Leute, die lassen einen irgendwie gerne doof aussehen, und da muss man dann schon eine gewisse Reife, ein gewisses Alter, eine gewisse Schlagfertigkeit haben. Man darf auch irgendwie nicht aufgeregt sein, weil das nimmt einem nur jegliche Spontanität und so. Es ist schon schwer manchmal. Also Madonna, da wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, ob ich Bock darauf hätte, die zu interviewen. Nee, würde ich mich, glaube ich, auch eher für Nein entscheiden. Früher wahrscheinlich noch extremer, auch jetzt so. Wenn du dann natürlich schon so mit so einem, in so einem Gefühl in so ein Interview gehst, dann wird das meistens auch nicht so gut, ne? Und das ist schwer, weil man muss irgendwie empathisch sein und genau in dem Moment dann die richtigen Fragen stellen. Das ist nicht so leicht. Gott sei Dank machen die meisten Leute inzwischen, weil die Leute auch meistens gerade, die oft in der Öffentlichkeit stehen, die sind fast alle mediengeschult, wie man so schön sagt. Und die machen es einem eigentlich relativ leicht. Also auch so ein Fußballinterview, da kann man jetzt nicht so viele richtig dumme Fragen stellen. Also das kriegst du mal schon hin, ne?
Ah. Ja, und du weißt ja irgendwann, wer so deine Pappenheimer sind, ne? Und die halt bekannt dafür sind, dass sie so ein bisschen dann entgleisen. Und du weißt ja auch, was du wen nicht unbedingt fragen solltest. Also wenn du jetzt zu Reus gehst und der BVB hat jetzt nicht so geil performt, dann gehst du nicht zu Reus und fragst
nach der Mentalität. Da würde ich sofort machen.
So, das haben
würde
jetzt alle.
Ich sofort machen.
Ganz das würdest du
ehrlich,
sofort
ich würde sofort machen. Ich würde es aus Prinzip machen. Ganz ehrlich, weil am Anfang, früher habe ich auch immer gedacht, ach, das ist so doof mit dieser Mentalitätsfrage. Aber Borussia Dortmund hat einfach ein Mentalitätsproblem. Und jetzt ganz ehrlich, da ist er maßgeblich dran beteiligt. Da muss er sich auch die Frage gefallen lassen.
Punkt. So, erstens, warum siehst du aus wie Eminem? Zweitens, wie ist das jetzt hier mit der Mentalität?
Nee, da, also wirklich, also was Marco Reus angeht, also Marco Reus, das ist, vielleicht, ich darf jetzt nicht mehr so, ich darf jetzt sowas eigentlich kaum noch sagen, wer weiß, vielleicht muss ich ihn irgendwann interviewen und dann, ja.
Ja, eben, also eigentlich kann dieser Podcast ab jetzt, der wird zwar interessanter, der wird aber nicht mehr spannender. Weil die Chance, dass du jetzt quasi die echten vors Mikro bekommst, die wird jetzt immer größer und ist ja jetzt auch schon passiert. Ja. Aber dass du jetzt offen noch reden kannst oder sagen kannst, so den und den, also jetzt mit Namensnennung und so, ne, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr so lange machen können. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden.
Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ich werde euch dezente Hinweise geben. Übrigens, habt ihr uns schon wieder geschrieben? Ich guck mal wieder in unsere
ihr Kurvis wieder
Post.
Hier.
Ecke, wie du das immer nennst. Ah ja, genau. Ja. Und wir haben ja aktuell...
Schön alte Post-Ecke.
Wir haben ja unseren Adventskalender am Laufen. Und dazu haben wir noch eine sehr schöne Nachricht bekommen, die ich auch nochmal vortragen möchte. Und zwar geht es um den Gladbach-Fan, den du ja charakterisiert hast. Und hat der...
Ganz neutral.
Das hast du sehr gut gemacht. Und da hat der Lukas... Sehr lustig, finde ich, einen schönen Kommentar zu geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, Gladbach-Fans wohnen immer unlogisch nah an Bahngleisen oder einem Bahnhof. Das hat mich nicht losgelassen, dieser Kommentar. Da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht. Ja, irgendwie stimmt das, ne?
Ja. Irgendwie, ja, wenn ich jetzt überlege von den Gladbach-Fans, deren Wohnort ich kenne, dann ist es tatsächlich
warum
wahr.
Ist denn das so?
Und ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, wenn Gladbach nicht so gut performt hat, mache ich mir Sorgen, weil ich das weiß jetzt. Dass sie so direkt am Zug wohnen.
Ja. Ach so, du meinst, ach
schwierig.
So.
Ja. Schwierig. Ja. Also gerade läuft's ja, man ist jetzt auch im Pokal weitergekommen.
Ja.
Alles
erstaunlicherweise,
alles gut. Erstaunlicherweise, wobei am Ende haben sie es auch einfach gewollt, ne? Aber so, ja, also es war jetzt nicht das ganze Spiel über so. Die erste Halbzeit bin ich fast eingeschlafen, war jetzt auch nicht so viel los.
Kann ich verstehen.
Naja. Aber immerhin, immerhin.
Also
weiter.
Ich glaube ja, dass Borussia Mönchengladbach, wenn die jetzt zum Beispiel im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf ran müssten, ne? Da würden die rausfliegen.
Kann ja
da
passieren.
Fliegen raus. Ich glaube, weil Gladbach ist auch so eine Truppe, wo im Moment eigentlich erstaunlich wenig funktioniert und die kaschieren das immer noch so mit so Siegen gegen so Vereine, die so, gegen die du auch einfach gewinnen musst. Man muss auch echt sagen, also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, zur Frage der Qualität in der Bundesliga, eigentlich ist die nicht so riesig hoch, gerade im Verhältnis zur Premier League, weil wenn du mal guckst, ne, in der Premier League, so, die ersten 5 Vereine, ja gut, Arsenal, Liverpool, City, Aston Villa, die sind auch seit einer Weile sehr stark, Tottenham,
Aston Villa geht auch ab.
Dann kommt Newcastle, Manchester. So, dann sind wir auf Platz 7. So, dass diese 7 Teams, Chelsea ist 10., die kommen da auch wieder hoch. Aber dass diese, sagen wir mal, 8 Teams super sind, okay, ist geschenkt. Aber wenn du da mal guckst, wer da noch steht, Brighton auf Platz 8, eine überragende Mannschaft, die würde Borussia Dortmund an einem guten Tag schlagen.
Nottingham Forest.
West Ham United, ja, spielt jetzt gegen den SC Freiburg. Da haben wir den direkten Vergleich. Das Hinspiel hat West Ham schon gewonnen. Die sind besser als Freiburg in der Regel. Brentford auf 11, Supermannschaft. Wolverhampton, total schwierig gegen die zu spielen. Crystal Palace, ja, da wird es dann nach und nach so ein bisschen dünner. Fulham, Nottingham, Bournemouth, okay, Luton, Everton wird wahrscheinlich absteigen, die spielen eine ganz grauselige Saison, Burnley und Sheffield, okay, hinten raus wird es auch ein bisschen schlechter, aber wenn du das mal vergleichst, in der Bundesliga, in der Tabelle, wenn du da guckst,
ist schon anderes
also sorry,
Niveau.
Also nichts gegen den 1. FC Köln, ne, aber ab Platz 11 oder eigentlich schon ab Augsburg,
Vorsicht.
Augsburg ist 9. Also wenn die jetzt gegen Brighton spielen würden, das geht 10-0 für Brighton aus.
Ja.
Und dann kommt gute da Nacht, unten, kommen dann da Bremen, spielen auch keine gute Saison. Heidenheim, Köln, Darmstadt, Mainz und natürlich ein völlig desolates Union. Also die Qualität bezieht sich ja nicht nur auf die Vereine, die international spielen, sondern auch auf die Gesamtheit der Liga. Und da muss man sagen, ist die Premier League schon echt Meilen voraus. Also wirklich weit, weit weg.
Also wenn du es so sagst, dann stimmt das schon. So, kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Andererseits guckt ihr Ligen an wie die Primera División oder auch La Liga.
La Primera División.
La Primera División.
Ach so, genau, das wusste ich gar nicht. Hat Jorge González diese Liga gegründet?
Jorge hat gespielt Primera División. Bei Espanyol Barcelona, ich habe gespielt in meinem Mittelfeld und ich habe immer bekommen rote Karte, weil ich habe manchmal mit meinen hohen Fußballschuhen gespielt und das war gegen die Regel.
Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Alles ja, aber was wolltest du sagen? Also ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Da ist nämlich unten auch nur
also
Flugzeug dabei.
So nämlich, bei der Primera Division. Und das ist ganz interessant, das ist wie der Cheerleader-Faktor, den du vielleicht kennst. Wenn man eine Gruppe Cheerleader von weit weg betrachtet, sehen alle toll aus. Und wenn du sie dir einzeln ansiehst, das gilt übrigens auch für männliche Cheerleader, ne, sage ich jetzt hier, bevor der Shitstorm kommt.
Ja, man kennt sie, wer kennt sie nicht, männliche Cheerleader.
Ja, Phil Dunphy.
Ah, okay.
Hallo?
Ja.
So. Ah, gut Kurve gekriegt. Auf jeden Fall, wenn man sich jetzt die Tabelle der Primera Division anschaut, da hast du natürlich Real, Barca, dann natürlich Atletico. Dann ist noch eine der Sevilla-Mannschaften von beiden, ist auch meistens noch relativ hoch dabei. Und dann geht's aber auch schon los mit wie du gesagt hast, Kruppzeug. Genauso ist es nämlich, weil hier vor Real Zaragoza und Valladolid und wie sie alle heißen und RCD Mallorca, muss jetzt auch keine Angst.
Vallecano heißt das, glaube ich.
Osasuna. Da muss jetzt auch keine.
Es ist so wie die Kinder, das ist so wie die Vornamen von den Kindern von Arturo Vidal. Der hat auch 20 Kinder und die heißen auch mit Vornamen Osasuna Vidal, Cadiz Vidal, Celta Vigo Vidal. Celta Vigo Vidal, das könnte doch ein Sohn.
Celta Vigo Vidal. Kommt jetzt an meinen Tisch zurück hier, Celta Vigo Vidal und Deportivo La Coruña Vidal. Es reicht, Papa. Gleiche gibt Ohrfeige.
La Coruña Vidal.
Deportivo La Coruña Vidal.
Das ist ein super Folgentitel. Deportivo La Coruña Vidal.
Deportivo La Coruña Vidal. Okay, ist notiert.
Ja. Deportivo La Coruña Vidal. Okay. Ja, also so
kannst
so
mal sacken
das.
Lassen.
Las Palmas Vidal. Nee, also so klingt das.
Las Palmas Vidal.
So klingt das. Und da hast du recht, da ist relativ wenig Qualität unten da vorhanden. Bemerkenswert übrigens, der FC Sevilla ist aktuell in der spanischen Liga auf Platz 15 nur. Denn die haben ganz große finanzielle Probleme und mussten ihre halbe Mannschaft wirklich richtig verschachern vor der Saison. Also wirklich, das war Gott. Wahnsinn, was die für Spieler da rausgehauen haben. Und ja, die haben...
Also ihre ganze Europa-League-Mannschaft.
Also die halbe auf jeden Fall. Also die haben große, große Probleme und spielen jetzt gegen den Abstieg. Es sind zwar immer noch so zwei, drei Spieler dabei, die man auch kennt. Unter anderem Ivan Rakitic, der ist nicht gegangen. Und Dodi Luke Bacchio, der auch schon bei Fortuna Düsseldorf war und mal einen Hattrick gegen den FC Bayern erzielt hat. Aber dann wird es da auch relativ eng. Also So, vom ehemals gespielt bei Eintracht Frankfurt, und den Torhüter Dimitrovic kennt man vielleicht auch noch. Aber das war's dann eigentlich auch. Also, und die müssen echt aufpassen, dass sie nicht absteigen. Ja,
gleicher Effekt
wie in der
Bundesliga. Du hast da oben ganz, ganz interessante Vereine, die gerade in der Europa League, in der Champions League jetzt vielleicht noch nicht mal so, aber die in der Europa League immer ganz unangenehme Gegner sind. Weil da ganz viel Tagesform ist. Und wenn du auswärts bei denen zu Hause spielst, ey, da wirst du sowas von fertig gemacht von den Local Fans. Deswegen, es ist ein bisschen vergleichbar. Was ich immer am langweiligsten fand, wirklich immer schon, war die Ehrendivision in Holland.
Ja, das reizt mich irgendwie auch nicht. Nee, das kriegt mich auch null.
Aber ich habe das mal versucht, ich habe mir das mal im Fernsehen angeguckt, irgendwie Fortuna Sittard gegen NAC Breda. Ey, go home, ehrlich.
Das ist dann so wie die Kinder von Sylvie Mais. Das ist dann einfach.
NRC Breda, Fortuna Sittard, kommt die bitte von der Ente.
Fortuna Sittard Mais. Fortuna Sittard Mais.
Fortuna Sittard Mais. Gott, ist das schlimm, ey.
Fortuna Sittard Mais, kommst du bitte her?
Oh, da hinten ist der Deportivo La Coruña Vidal. Den kann ich mit dir verkuppeln, wenn du alt genug bist. Boah, ist das schlimm.
Und dann werden die Namen so super kompliziert. Dann nimmt er dann den Namen der Frau und heißt dann Deportivo La Coruña Mais. Und man denkt so, was? Wie? Moment, also der Mann, der wird halt gar keinen Sinn hier mehr. Aber guter Punkt, ich könnte mal nachgucken, da bin ich unwissend tatsächlich, ob Ajax Amsterdam immer noch so unfassbar kacke ist. Nee, die haben sich hochgearbeitet.
Ja, guck
die
mal,
sind Achter inzwischen.
Ja?
Ja, das ist so, diese Riesenteams, die steigen einfach nicht ab. Ja, Peachy Schwolle Mais. Ja.
Stimmt, Zwolle. Zwolle gibt's
ja
auch noch.
Also da sind wirklich super, super Töchter von Silvi Mais am Start. Ja. Komm, wir machen mal auf den Schock, machen wir mal ganz kurz
großartig.
Werbung. So, da sind wir wieder. Ich bin in der Pause kurz die Treppen runtergegangen. Ich bin etwas außer Atem, denn ich wohne in einem Hochhaus, müsst ihr wissen, mit 7 Stockwerken. Ja. Und ich bin nicht mehr so laut.
Und dann noch der Goldkeller, ne?
Da fährt man mit dem Boot hin, das weißt du doch, du warst ja schon mal bei mir. Da fährt man mit dem Boot, weißt du, das noch diesen kleinen Kanal dann da.
Stimmt. Ja, da muss man die Fähre nehmen, ach, das ist super kompliziert. Also wenn ihr mal bei Matthias seid, ohne Google Maps würde ich bei Matthias zu Hause nicht rumlaufen.
Mhm. Ja, geht mir selber auch so. Der Ostflügel ist einfach zu groß.
Geht ja auch so.
Aber auf jeden Fall, ich bin jetzt...
Du warst jetzt sehr leise.
Genau, ich bin sehr leise. Denn ich gehe gar nicht so laut Treppe, wie du immer behauptest. Hm. Das lag an meinen Schlappen.
Ja. Ja.
Weil ich habe jetzt andere Schuhe an. Ich habe mir nämlich von, da wir jetzt eine halbe Stunde über Fußball geredet haben, können wir jetzt nur noch Schwachsinn reden. Ich habe mir nämlich von Gießwein, das ist unbezahlte Werbung,
ja,
so Winterpantoffel gekauft. Weißt du, was das ist? So,
flauschig.
Weißt du, die so bis zum Knöchel gehen. Das ist sehr, das muss man auch, da muss man auch sehr mutig sein, das zu tragen. Das sieht jetzt nicht besonders männlich aus, aber es ist mir vollkommen egal. Ich kann mal ein Foto hochladen. Und das ist so geil, weil du hast das Gefühl, dass ein gut gelauntes Schaf um deinen Fuß liegt und dich die ganze...
Ja, brav, Schäflein, komm, lass dich nochmal mit der Ferse massieren.
Und es hält dich die ganze Zeit ganz wohlig warm, auch in kalten Wintertagen. Ich habe auch gerade zwei Pullover an, weil mir ganz kalt ist, weil ich gerade von draußen kam. Und hier ist es schön warm jetzt. Und jetzt habe ich so ein Schaf.
Das hört sich gemütlich an, Matthias.
Und es ist noch nicht mal aus echtem Tier gemacht. Das ist aus Kunstfaser und ist ganz bequem.
Es ist also auch noch vegan.
Ja,
das
ist richtig.
Das
toll,
ist ja
kann
geil.
Ich mir empfehlen.
Ich bin aber auch ein Pantoffel-Fan.
Ja.
Also ich bin eh so ein Hausschuh-Fan und für mich geht auch immer zu Hause sein und sich wohlfühlen geht immer auch los tatsächlich mit, ich sag dann immer beim Reinkommen schon, so jetzt zieh ich erstmal eine bequeme Hose an.
Ja, das mache ich auch mal so.
So zum Reinkommen schon.
Ja.
So, jetzt erstmal bequeme Hose an.
So,
und dann ab dann ist man zu Hause.
Ich finde das auch schwierig. Es gibt ja auch Leute, die lassen ihre normalen Schuhe in der Wohnung an.
Ja,
also so ganz lange,
das,
also quasi so den ganzen Tag. Aber das verstehe ich.
Könnte ich nicht.
Also.
Nee, kann ich nicht. Also wenn ich bei anderen Leuten zum Beispiel zu Hause ankomme, jetzt, also die Temperaturen aktuell sind vielleicht eine Ausnahme, aber wenn man jetzt zu normalen Temperaturen bei anderen Leuten zu Hause ist, dann komme ich immer rein und sage, Schuhe aus
ja,
oder
genau,
an.
Das macht
und
man
wenn die sagen,
so,
nee, kannst ruhig anlassen. Ja, aber pass auf, wenn die sagen, kannst ruhig anlassen, dann druckst sich immer so ein bisschen rum, so nach dem Motto, soll ich nicht doch lieber, ich kann die aber auch ausziehen, so, weil das ist mir immer so unangenehm bei anderen Menschen mit Straßenschuhen, weil ich könnte mir das zu Hause nicht vorstellen, einfach mit normalen Schuhen rumzulaufen, das macht man
nee,
nicht.
Nee, finde ich auch schwierig, auch so dann mit der Jeans, mit der man noch in der Bahn saß, sich ins Bett zu legen oder so,
ja,
das verstehe
ja.
ich auch nicht, aber es gibt Leute, die machen das. Ich habe eine Frage, Schiffi, was mich interessiert, jetzt ist ja bald Weihnachten und ich habe nochmal ein bisschen darüber nachgedacht, wie feiern denn bestimmte Prominente, die ja auch oft bei uns zu Wort kommen, Weihnachten. Zum Beispiel, und mir ist direkt jemand super Spezielles eingefallen, wahrscheinlich, weil wir gerade über die Eredivision, die heißt ja gar nicht Eredivision, sondern Eredivisie, wie heißt das?
Eredivisie,
glaube ich,
irgendwie so.
Geredet haben. Wie feiert denn Louis van Gaal Weihnachten? Da wird sich doch bestimmt auch viel angeschrien, oder? Und dabei gesiezt, so stelle ich mir das vor.
Ja, das jedes Jahr, wir machen das traditionelle Weihnachtsanschreien. Dann kommen alle 6 Generationen von Van Gaal-Familien zusammen. Die lauteste fängt an und es geht bis zu die leiseste an der Tischende. Und dann wird sich der ganze Nachmittag angeschrien. Und es ist wunderbar und am Ende haben sie alle lieb.
Ja, da wäre man doch gerne dabei, oder? Ja. Und ich glaube, dass die auch...
Also ich wäre super gerne dabei, weil an Heiligabend sich mit der Familie anschreien ist ja so nichts Besonderes, aber wenn wenn das bei den Van Gaals passiert, das könnte man übertragen, das könnte man im Fernsehen übertragen.
Also es gibt eine Geschichte, die mir jetzt aber zu privat ist, die kann ich nie erzählen, aber es gab tatsächlich in meiner Familie vor vielen Jahren mal den Fakt, ja ich umreiße es, dass meine Schwester eine relativ pikante Neuigkeit, was so ihren beruflichen Werdegang angeht, an Heiligabend verkündet hat. Junge, das war geil. Och, war das geil.
What a timing.
War das geil, Alter. Das war ein Weihnachten. Junge, war das geil. Im Nachhinein muss ich sagen, das verstehe ich gar nicht so richtig, weil ich bin jetzt auch selber Vater und meine Tochter ist ja noch super klein, aber wenn ich überlege, dass die irgendwann 18 ist und dann würde die irgendwie zu mir sagen, weiß ich nicht, ich mache jetzt doch einen anständigen Beruf und nicht so einen Medienbimsbams wie du oder so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass einen das so mitnimmt.
Aus der Bahn
das sind
wirft,
auch andere
ne?
Zeiten einfach. Ne? Man würde halt denken, ja gut, dann weiß ich nicht, wenn du jetzt nicht bei der Bild-Zeitung arbeitest oder bei Heckler und Koch, ist das schon okay. Mach, was dich glücklich macht. So. Aber das war halt damals anders. Und,
bei Heckler und Koch ist aber auch schon geil. Geil.
Ja.
Papa, oder? Ja, 18-jähriges Kind. Ich gehe jetzt übrigens zu Heckler und Koch Schusswaffen in die dritte Welt verkaufen. Ja. Was immer gut für dich ist, Kind. Hauptsache
das ist
gesund.
Das ist kein Witz, ne? Schiffer, du lachst jetzt darüber, ne? Aber ich kenne jemanden, das ist wirklich wahr. Ich kenne jemanden, der beruflich Waffen verkauft. Da gab es, das muss ich jetzt erzählen, das war das Kurioseste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Das war wirklich so unglaublich unerwartet.
Ja,
wir waren mal bei einem sehr guten Freund, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, weil er da beruflich gearbeitet hat und deswegen da auch eine Behausung hatte. Waren wir zu Gast im Sommer, fast jedes Jahr, das war wirklich wunderschön da. Und dann leider hatte er dieses tolle Haus nicht mehr. Und dann saßen wir da und ja, auch noch keine Kinder, hatte auch noch keiner Kinder und so, also ein bisschen in die Nacht, ich da völlig abgeschossen und so. War toll, war das. Nein, also nicht, dass es jetzt nicht toll ist, aber es war einfach eine andere Zeit. So, und dann saßen wir da und haben halt schweren Rotwein getrunken. Und dann war ein Kumpel von diesem Kumpel, den ich habe, der war auch da. Der war schon ein bisschen älter, der hatte auch schon ein Kind und so. Und der war unglaublich lustig, dieser Typ. Hat da die ganze Nacht uns unterhalten und super viele Gags gemacht und so. Und es war so erfrischend einfach. Also ich dachte, was für ein witziger Typ. Seine Frau war ultra nett, das Kind, das war super süß, dann auch schon im Bett und so, alles so unkompliziert. Ich dachte, geil. So können also Eltern sein.
Aber dann kam der Haken.
So, wie cool. So. Es gibt aber auch einfach sehr coole Leute. So. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema Beruf gekommen. Eigentlich hatten wir den ganzen Abend nicht darüber, über sowas geredet. Und dann lacht er so. Ich glaube, da saß ich mit dem draußen. Das ist so eine, du kennst das auch von mir. Ich habe so eine Art, ich entlocke den Leuten manchmal so Sachen, obwohl ich das nicht will. Ich glaube, ich habe das vom Roland gelernt.
Ja, ja, stimmt.
Ich glaube, da hat der Roland mich mit angezündet, mit dieser Eigenschaft. Ja. Wahrscheinlich hat es vorher auch
das
schon
kann,
das ganz schlimm entfacht in mir, dieses Feuer. Wenn man so merkt.
Das kann durchaus sein. Du hast dann so Domian-artige Züge.
Genau.
Die Leute wollen dir ihr Herz ausschütten und die schlimmsten Sachen teilweise dir anvertrauen.
Und das Geile ist, dass ich da total zwiegespalten bin. Ich will das eigentlich gar nicht, weil danach sieht man die Leute immer mit anderen Augen.
Aber dann
ich
doch wieder.
Zu interessant, um nicht so. Und mir wird oft dann sowas erzählt. Und dann saßen wir.
Kann ich nachvollziehen, die Zwickmühle auch.
Saßen wir da draußen im Garten. Es war herrlich. Die Grillen zirpten. Und dann sage ich so, sag mal, was machst du denn eigentlich so? Beruflich. Jetzt haben wir so viel hier über andere Berufe gesprochen. Dann sagt er so, ich verkaufe Waffen. Und da der Typ halt einfach sehr lustig war, habe ich einen sehr langen Lachanfall bekommen. Und der dann aber so abäffte hinten, der so staccato-mäßig weniger wurde. So und dann guckte ich ihn so an und machte so, wie, wirklich jetzt? So, und er so, ja. Ich so, wie, also, wie jetzt so.
Willst du mal eine halten?
Genau, so stellt man sich das immer
so
vor.
So vier
dass
Promille.
Dass er auch immer eine dabei hat, was natürlich totaler Quatsch ist.
Genau.
Ja.
Beide 4 Promille und dann geht das nur noch, willst du mal eine halten?
Ja, dann meinte er so, nee, ich verkaufe wirklich Waffen. Und ich so, ja, aber wie kann ich mir das vorstellen und so? Und es gibt doch diesen Film mit Nicolas Cage. Wie heißt der nochmal?
God of War.
Und ich habe sofort an diesen Film gedacht.
Nee, Lord. Lord of War.
Lord of War? Heißt der nicht wirklich God of War?
Ja. Nee, weißt du, warum der Lord of War heißt? Weil der verkauft doch an so afrikanische Warlords.
Ach ja, richtig, genau.
AK-47 hier, Kalaschnikow.
Fantastischer Film.
Und dann sagt doch einer von, super Film, und dann sagt doch einer von den Warlords, weil er das Wort Warlord nicht richtig sagt, Ich bin nämlich ein Lord of War, müssen Sie wissen. Und das haben sie dann als Filmtitel genommen. Ist ein mega Film, auch hier, wie heißt er, der seinen Bruder spielt, auch so ein ganz bekannter,
ja,
auch Musiker.
Drauf, ja, aber, ja.
Hier von 30 Seconds
ach
to Mars.
So, Leto.
Jared Leto,
genau.
Ja. Spielt den drogensüchtigen Bruder von Nicolas Cage und Nicolas Cage muss ihn in die Entzugsklinik bringen. Also, da sind Szenen
drin. Ist
ganz
krass,
ist einfach ein geiler
Film. Jared Leto, der hat so einen Supermarkt.
Jared Ghetto City. Der ist ein bisschen runtergekommen in den letzten Jahren. Jared Ghetto.
Ja, egal.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also, Lord
so
of War.
Entwickelte
Gucken.
Sich das dann so ein bisschen. Das Gespräch auch. Und das ging dann auch so ein bisschen in die Richtung, dass da so eine Art, ja, da wurden so Lord of War Geschichten wurden dann so ausgepackt und es war nicht ganz so krass,
ja,
weil
klar.
Der muss natürlich auch viel in Deutschland zu dem jeweiligen Waffenhersteller und da auch so viel Bürokratie und so, aber es war echt irre und er hat mir das sogar geschafft, mir dann Seiten daran zu erzählen, wo er dann sagte, ja, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt der Ursprung des Bösen bin und bla 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 und so ein Job, ich bin da so reingeraten und bla bla bla, ich weiß auch, dass das hier und da nicht so gut ist und so, also man dachte dann so, ja, okay, kann ich schon verstehen, ich würde es natürlich trotzdem nicht machen, ich finde auch trotzdem nicht gut, dass er es macht, aber immerhin hat er es ganz okay begründet, aber was, also das hat mich wirklich völlig nachhaltig schockiert, dieser Moment, ja, konnte ich nicht fassen, ja.
Ja. Glaube ich.
Es ist nach wie vor ein netter Mensch.
So eine Ja, eben. Und da muss man auch mal abstrahieren. Und das haben viele verlernt, gerade heutzutage tatsächlich. Einfach zu abstrahieren, okay, ich hatte mit diesem Menschen jetzt sehr viel Spaß. Wir haben stundenlang gelacht und er ist ein Sympath und seine Frau ist eine Sympathin. Und jetzt weiß ich ein Detail über ihn, dass ihn jetzt angeblich, also dass jetzt die ganzen Stunden angeblich
löscht. Der ist halt Kinder, und das mein ist, Gott.
Ja, ist aber auch, wenn da Ketchup dran ist und die gut durch, also, oh.
Die gut durch. Mm,
auf oh Brot.
Oh Gott, Schiff auf Brot. Auf.
Oh. Oh, lecker mit Salat.
Geh mal weg.
Ja. Nee.
Geh mal weg.
Das Halsgeräusch.
Ah, wie kommen wir da raus?
Ja, weiß ich nicht. Müssen wir schnell einen abrupten Themenwechsel. Was machst du denn an Weihnachten? Wie ist denn dein Weihnachten so? Oder willst du das gar nicht erzählen?
Ich wollte jetzt auch, Weihnachten ist ja noch so weit weg gefühlt. Okay. Ich wollte jetzt auch, auch so eine ähnliche unbedingt. Geschichte, weil ich bin so ein paar Jahre, habe ich ja Mitfahrgelegenheit gemacht. Tatsächlich.
Gott,
mit
das
der,
ist auch krass.
Schön mit der Mitfahrzentrale.
Das ist krass.
Und meine härtesten Geschichten aus der Mitfahrzentrale habe ich echt immer mal überlegt, die muss man eigentlich aufschreiben, weil da ist so viel skurriles Zeug dabei von einer Stripperin, die zum Auftritt wollte und sich neben so einem Typen auf der Rückbank umgezogen hat den Auftritt. Und der halt echt dachte so, jetzt ist komplett Weihnachten für ihn und Geburtstag an einem Tag. Also auch ganz, ganz merkwürdiges
Fremdschämen. Komplett, also komplett nackt?
Ja, obenrum halt.
Okay.
Und du hast auch gemerkt, dass ihr das komplett, geil, dass ihr das komplett denn? Egal ist.
Wie lustig ist
das? Dass das alles für sie vollkommen normal und egal ist. Und der Typ daneben war halt so wirklich so, ja, so ein bisschen Hutzi-Butzi-mäßig wie bei uns damals auf der Arbeit.
Erklär das bitte kurz zwischendurch. Du musst ja keine Namen nennen. Ich weiß eh nicht mehr, wie die ist.
Also, als wir noch schön zu dritt gearbeitet haben, hier auch mit unserem Kollegen Lars vom Niederrhein, ne, aus
Grüße gehen raus.
Woher kam er nochmal?
Viersen.
Ja, der Lars hört ab und zu mal rein, deswegen, Lars ist ein ganz netter, lieber
Typ. Viersen.
Und kann...
Viersen.
Und vor allem, Lars könnte uns körperlich wehtun, deswegen müssen wir zu ihm nett sein. Und der saß halt dann da im Studio, hat die Aufnahme gemacht. Ich war gegenüber hinter der Scheibe und musste halt da mein Spökes machen. Und Matthias hatte das mit mir geschrieben und musste einfach nur dabei sitzen und sich das anhören. So.
Ja.
Regie, ja.
Ich hab dich angeschrien, du sollst das anders
betonen.
Du warst betonen.
Da.
Ja.
Du warst halt da. So. Meistens haben wir uns vollkommen menschenverachtende Geschichten erzählt und uns totgelacht darüber, weil wir jetzt endlich mal unter uns waren. Und auf einmal geht die Tür auf, ein neuer Mitarbeiter kommt rein und stellt euch wirklich jemanden vor, so... stellt euch jemanden vor, so der merkwürdige Neue hat seinen ersten Schultag und kommt jetzt rein. Genauso
war es.
Und dann
war der.
Stand
so,
er auf einmal.
Als hätte er im Wald übernachtet, so war der.
Es war wirklich, als wären die Hobbits reingekommen, weißt du, und die drei Comedy-Orks gucken jetzt den Hobbit an, so nach Motto: Willst du direkt aufs Maul oder willst du erst noch was sagen?
Der arme Kerl. Sowas würde ich heute nicht mehr machen. Das wirklich, schwöre ich dir, würde ich heute nicht mehr machen. Aber da war das so in der ganzen Umwelt,
naja,
dieser Situation. Erzähl mal weiter.
Und dann hatte er einfach etwas liegen lassen. Ein Stift oder sonst was. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall wollte er das noch dringend mit nach Hause nehmen. Er hatte nämlich sich eigentlich schon verabschiedet draußen vorm Studio. Ich gehe jetzt. So. Dann ist ihm aufgefallen, nein, ich habe ja noch was da drin liegen, weil er hatte auch vorher an diesem Platz auch gearbeitet. Und dann steht er da im Raum und sagt so viel, viel zu freundlich und viel zu leise: Entschuldigung. Ich muss da mal hin. Und greift so an Lars und Esch vorbei. Ey, und dieser Blick von Lars, ich hatte das Gefühl, der beißt den jetzt einfach.
Ja, und dann ging halt die Tür zu.
Entschuldigung.
War schon
und dann ist er. Entschuldigung. Und dann ist er wie so ein Zwerg wieder so zurückgehumpelt, kann man schon fast sagen. Und dann aus dieser Szenerie. Und dann haben wir uns natürlich erstmal totgelacht und fiese Sprüche gemacht. Und irgendwann war dann der Name geboren für den armen Kerl. Und es war dann der Hutzi.
Ich glaub, der Lars hat das gesagt. Er meinte dann irgendwie so, das war nämlich genau. Der hat dann, die Tür ging dann zu. Dann ist dieser arme Kerl.
Hutzi, Butzi.
Nee, der meinte dann so, Oh, hat der Hutzi-Butzi seinen Stift vergessen. Und dann habe ich wirklich, ich konnte auch eine halbe Stunde nicht mehr weiterarbeiten, weil das so witzig war. Und wir haben uns dann auch vollkommen reingesteigert und uns dann auch überlegt, dass er jetzt zu Hause in sein Hobbit-Haus geht, wie das Hobbit-Haus eingerichtet ist, dass er so super kleine Löffel hat. Und auf so kleinen Tellern, die so immer so ein metallenes Geräusch machen, wie so Campinggeschirr, die aber viel zu klein sind eigentlich für ihn, wo da so Lasagne kocht und so, kann ich mich noch an alles, da kann ich mich super detailliert noch an dieses Gespräch erinnern, wie ich die Tränen gelacht habe, was auch wirklich vollkommen assi war, ich meine, immerhin hat es nicht mitbekommen, aber der arme Kerl, der war ja dann raus,
das stimmt,
wir haben schon gewartet, bis er weg war und der war wirklich so nett, der kam dann Tage später, kam er natürlich immer wieder. Und das war, ich habe teilweise wirklich kaum geschafft, mit dem ernsthaften Satz zu wechseln, weil der kam dann auch immer so, und auch da ist das dann so, Schiffer, diese Leute suchen dann immer mein Vertrauen, weil die dann immer denken, ach, das ist noch der Netteste von den Assis da, komm, den frage ich jetzt mal was. Ja gut, ich war auch Redaktionsleiter, vielleicht lag es auch daran. Und dann kam er halt immer und meinte, Entschuldigung, aber ich krieg nicht das Programm aktualisiert, wie geht denn das? Und dann bin ich musste ich immer dahin und meine größte Angst war immer, dass wenn ich dem was helfe, einer von euch beiden reinkommt, weil ich wusste immer, alleine, kennst du das noch aus der Schule so, ich wusste immer, alleine schaffe noch, alleine schaffe ich es noch normal mit dem zu
alleine
reden.
Alleine bin ich nett
so,
zu dem.
So nett zu denen zu sein und dem so ein gutes Gefühl zu geben, dass der nicht denkt, dass der nicht merkt, dass ich denke, er wäre ein Zwerg. Also so nicht die Körpergröße angehen, sondern einfach so, er wäre irgendwie Bilbo Beutlin, weil so hat er sich verhalten. Das war mir wichtig, dass er das merkt, weil ich wollte ihm auch nicht zu nahe treten. Aber dann gab es halt die Situation, dass dann einer von euch beiden dann reinkam. Das war schon schlimm und das Schlimmste war, wenn ihr zusammen dann in das Studio kam, dann bin ich halt, habe ich halt geguckt, dass ich gehe. Dann war halt dieser arme Kollege auch immer so total verwirrt, weil er gedacht hat, wieso? Und ich so, ey du, ich müsste jetzt mal ganz kurz wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Und er so gedacht, aber wir sind
das,
hier doch
das
noch
gar
nicht.
Das hast du dann gemacht. Ach so.
Aber ich konnte.
Ich habe nämlich ganz oft gedacht, wohin will denn der Ash jetzt? Weil wir hätten dich ja dann aufgebraucht im Anschluss.
Ich bin dann einfach aufgegangen, hab gesagt, ey, Folge könnt ihr alleine aufnehmen und du so voll verwirrt. Ja, aber du machst doch Regie. Und ich so, nee, kannst du schon. Geh mal.
Nee, alles
musste
gut,
ich weg.
Alles gut.
Da musste ich weg aus der Situation.
Jahrelang habe ich mich gefragt. Ach, guck mal, jetzt wird das hier, das ist wie so ein geiler Twist am Filmende. Jetzt erklärt sich das.
Das ist so, wenn da so Dritte involviert waren, die dann, also das hatte auch zwei Ebenen. Die eine Ebene war ja, das Schönste war ja an dem ganzen Arbeitstag, war ja, das war ja auch immer am Ende des Tages meistens, dass man dann halt in dieser Kabine saß und sich natürlich super viel
Zeit. Dass
man
alles aufgenommen hat, was man geschrieben hat.
Und wirklich mal so richtig durchlabern konnte, was den ganzen Tag passiert ist. Weil letzten Endes ist das so, man ist den ganzen Tag angespannt gewesen und musste alles für sich behalten, weil man ja in diesem offenen Büro da gearbeitet hat. Da haben wir zwar auch schon viel Quatsch gemacht, aber ein paar Sachen konnten natürlich nicht so einfach so rausposaunen, wobei das am Ende immer schlimmer wurde. Da wurde dann auch einfach im Office schon so geredet und in dieser Kabine wurde dann richtig abgefeuert. Und wenn da dann aber so unbeteiligte Producer noch saßen, da gab es auch mehrere Kandidaten, die hatten es dann immer schwer. Und das war mir dann zu viel. Da war ich oversocialized und musste dann den Raum verlassen. Das hab ich dann nicht mehr geschafft. Ja, da bin ich dann oft rausgegangen.
Das ist richtig. Boah, großer Exkurs, nur um den Hutzi-Butzi zu erklären.
Hutzi-Butzi.
Auf jeden Fall so jemand saß da.
Ja, stimmt, wir waren
so jemand saß da auf der Rückbank damals. Richtig, aber die härtesten, lustigsten Geschichten aus der Mitfahrgelegenheit, die muss ich das nächste Mal erzählen, weil die Geschichte mit dem Hutzi-Butzi wird auf jeden Fall noch zweimal getoppt.
Oh Gott.
Also das locker. Einmal ging es um eine Krankenschwester mit Liebeskummer.
Ach, hey.
Das war unfassbare Real-Life-Comedy. Und das Ganze wird dann nochmal getoppt von einem Typen, der ein Rüstungsingenieur war. Der hat tatsächlich Panzer und Waffen und so gebaut beruflich.
Ach, krass.
Und wir hatten, du hast ja keinen Einfluss, wer da mitkommt. Die Leute melden sich an, zahlen diesen Betrag und stehen dann zu der Uhrzeit, die vereinbart ist, im Bestfall da. Und auf einmal kommt ein Mädchen mit Rasterhaaren und einer Gitarre. So.
Das kann alles
bedeuten.
Wir
hatten zweieinhalb Stunden Fahrt vor uns. Und die hat es halt tatsächlich gebracht, dann irgendwann, ich meine, die wollte nur nett sein, die hat dann gefragt, und was macht ihr so beruflich? Also ich studiere gerade Sozialpädagogik, und also meine Hobbys sind Gitarre, ich habe auch eine Band, ich kann euch da auch einen Link zugeben.
Nee, musst du nicht, musst du nicht. Also, nee, lass
okay,
mal.
Okay, das ist nett. Ja. Ey, und der Fahrer in dem Moment, ich meine, ich hatte mich eh gewundert, der war Ende 20 und hatte einen nagelneuen Audi A6,
oh,
so.
Okay.
Und habe mir schon gedacht, so, okay, ich frage nicht. Junge Leute mit neuen Autos, ich frage nicht. Es ist nie eine schöne Antwort.
Nee, meistens
so.
Nicht.
Oder selten. Und dann haut er einfach, guckt die so über den Rückspiegel an, habe ich gesehen, weil ich neben der saß hinten, guckt die so über den Rückspiegel an und sagt so, ich bin Ingenieur in der Rüstungsindustrie, dann war kurz Pause, das heißt, ich baue todbringende Waffen. Und war da so super stolz drauf.
Oh Gott.
Und das wurde so laut und so schlimm vom Gespräch, dass die erwogen hat, auszusteigen. Dass man sie doch bitte auf einer Raststätte rauslassen soll. Hat er dann nicht gemacht, weil es war dunkel und auch bitterkalt. Und wir haben uns gedacht, ey, wenn wir jetzt hier eine junge Frau stehen lassen, so, nee, können wir nicht bringen, machen wir nicht.
Ja.
Und die hat dann aber tatsächlich mit keinem mehr ein Wort gesprochen, als wir ankamen in Kassel. Das war von Köln nach Kassel, also 2,5 bis 3 Stunden Fahrt. Und dann kamen wir in Kassel an so und dann hat die einfach wortlos ihren Gitarrenkoffer aus dem Kofferraum genommen, hat ihn nochmal böse angeguckt und ist dann gegangen. Und ich dachte so, Alter, das ist doch jetzt nicht passiert.
Ja.
Das ist doch jetzt nicht passiert.
Wir sind
ja gut, ey, komm, die Krankenschwester, die erzählt
ja
auch.
Ja, okay,
noch.
Und dann schließen wir das diese ist, Folge. Wir sind übrigens beide ganz nett, Schiffi und ich. Wir lästern einfach nur gerne. Das wollte ich nämlich kurz sagen.
Ja, und das, also das mit dem Hutzi-Butzi würde ich jetzt heute, da hast du schon recht, das würden wir jetzt heute so
ja, die
auch
Sache,
nicht mehr
weil
machen.
Das wäre also, ja nicht nur diese Situation, das erstreckte sich ja über Wochen. Das war ja wirklich, das ging ja wochenlang
ja,
so.
Ja, ja, wirklich.
Wir wurden natürlich immer,
immer gemeiner immer
so.
Ja.
Und manchmal, ach, wir haben den einfach so ein bisschen vorgeführt, weil das war einfach so, es war einfach bei dieser Firma war das so klar, wenn du durch diese Tür kommst, und du bist nicht für das Leben gewappnet, was in dieser Firma stattfindet, dann wirst du da nach 2 Wochen weinend wieder rausgehen. So, wir haben auch schon große, starke Comedians da sitzen gehabt, die fast 2 Meter groß waren und 2 Meter breit. Die saßen da und haben geheult, weil denen das einfach zu viel war. Das war einfach wie ein Irrenhaus.
Es war ihnen too much.
Und das ist einfach nicht für jeden gemacht. Und bei diesem Hutzi-Butzi, wo ich auch ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mehr weiß, wie der richtig hieß, war das einfach so klar, dass der arme Kerl das nicht durchhält. Und leider haben wir das natürlich auch ein bisschen beschleunigt. Das würde ich heute wirklich nicht mehr machen. Aber es war halt einfach wie so ein Schul, das war alles wie in der Schule so. Und ja, stolz drauf, aber es war einfach unfassbar lustig. Also, ja. Er hat ja auch einen guten anderen
damals,
Job gefunden. Alles gut.
Ja, damals hat's gepasst. Er hat dann aber einen unheimlichen Draht immer zu den Gästen gehabt.
Ja,
ich habe mal
da stimmt.
gesessen
der
tatsächlich
war
echt
gut,
und,
ja.
Da war Wolfgang Niedecken da.
Was?
Und hat
in der Zeit war Wolfgang, wieso war ich an dem Tag nicht da? Was?
Nee, da hast du schon nicht mehr gearbeitet. Da saß Wolfgang Niedecken, der kam auch ein paar Tage am Stück rein, weil der hatte ganz schön was da aufzunehmen, irgendwie von irgendeinem Buch über Köln. Und es war gewünscht vom Verlag, dass der Niedecken das einspricht. So.
Oh, wie schön.
Und dann Ja, da sag ich hier. So, und dann kam er, ich glaube, von montags bis donnerstags oder Montag bis Mittwoch auf jeden Fall, also 3 oder 4 Tage war er da. Und dann, ich hatte den ersten Tag nicht mitbekommen, dass er da war, weil ich an dem Tag nicht in die Firma musste. Ich komme also am zweiten Tag von Wolfgang Niedecken an, dann sitzt er da wie so vollkommen selbstverständlich, ich vollkommen starstruck natürlich, Wolfgang Niedecken. So, weil der ist halt bei mir zu Hause einfach im Elternhaus, ist der halt ein Superstar. Und habe mich dann an die ganzen Situationen erinnert, wie mein Vater dann irgendwie Bab gehört hat oder vom Niedecken gesprochen hat. Und auf einmal sitzt er halt da und du denkst dir so, ah, boah, okay. Und dann kommt der Hutzi-Butzi aus dem Studio.
Dieser Name ist doch so genial.
So, während ich irgendwie mich komplett sortieren muss, um nicht irgendwie da peinlich zum Teenager zu werden, so kommt der Hutzi-Butzi an mit einer Abgeklärtheit, nickt mir so zu.
Hallo.
Und geht dann zu diesem länglichen Tisch in der Kaffeeküche und sagt so,
also Wolfgang, ich habe mich gestern dann noch durch die Sachen gehört, die du mir empfohlen hattest. Und da sind ja wirklich ein paar richtige Meisterwerke dabei.
Und Wolfgang Niedecken hört so auf, sein Brötchen zu essen und sagt so,
siehst du, Jung, ich habe dir doch noch verzählt. Das freut mich einfach.
Und ich denke mir so, das ist doch jetzt nicht wahr. Der Hutzi Butzi ist ein Kumpel jetzt von Wolfgang Niedecken. Und ständig hatte der diese, auch zu weiblichen Sprechern, so, der hatte immer direkt so eine Connection.
Der war halt nicht so ein Penner wie wir.
Das konnte der. Ja, der war halt nicht so ein Vollassi. So, jetzt kommt die Krankenschwester-Geschichte und dann müssen wir alle hier weitermachen. Ja. Also, eines Tages bin ich so am Kölner Hauptbahnhof. Ich hatte mal wieder eine Stunde oder so vorher mich erst gekümmert, wie kommst du jetzt nach Kassel? Ich bin ja immer hin und her gependelt damals. Egal. So, und dann steht da so ein Kleinwagen. Ich denke mir so, aha, auch mal schön. Sitzt eine Frau drin. Denke mir, okay, auch mal gut. Ne, nicht hier diese komische Macho-Situation jetzt am Anfang, dass man sich irgendwelche komischen Sprüche zuwerfen muss. Und irgendwas stimmte aber schon nicht. Die Stimmung war ganz merkwürdig. Ich war dann der Erste von zwei Leuten, die noch dazu kommen sollten. Hab ich mich so vorgestellt. Sie hat gesagt, ja, hallo, ich bin die und die. Und ich merkte so, irgendwas ist nicht gut. Die sah sehr, sehr mitgenommen aus, sehr traurig aus. Dann kam der zweite Typ, das war so ein riesengroßer, das kam später raus, dass der Marokkaner ist, Deutsch-Marokkaner. Riesengroßer Typ, Lederjacke, so sah so ein bisschen gefährlich aus, dass man sich dachte, okay, also ärgern auf keinen Fall, aber mitfahren gerne. Vielleicht kommt ja noch eine schöne Geschichte. So, dann hat der sich auch so hinten auf die Rückbank gequetscht, musste sich so ducken, dass er überhaupt in das Auto reinpasst. Und dann sind wir so losgefahren und dann meinte sie, ja, ich hab heute Geburtstag übrigens und fahre deswegen zu meiner Familie nach Kassel. Wundert euch nicht, vielleicht rufen ab und zu mal Leute an. Ich habe mein Telefon jetzt hier über die Lautsprecher, also nicht wundern. Und wir so, okay, der Typ auch so, ja, alles gut, alles in Ordnung. So, wir fahren los. Und dann nach ein paar Minuten, wie sie halt gesagt hatte, klingelt Telefon, sie geht ran, war anscheinend eine Freundin von ihr, sagt, die hat dann gesungen für sie. Während die anfing zu singen, ist sie in Tränen ausgebrochen, die Frau am Steuer.
Was?
Auf der Autobahn. So, dann hat die Freundin aufgehört zu singen, als sie gehört hat, dass sie weint und meinte dann so, wieso weinst du denn an deinem Geburtstag? Und dann hat sie erstmal erzählt, dass ihr Freund morgens, morgens hat ihr Freund angerufen und am Telefon Schluss gemacht an ihrem Geburtstag.
Was für ein Hurensohn. Das macht man
so,
nicht. Da gibt es eine Hauer-Matcher-Folge, wo das passiert. Ja. Aber das macht man nicht.
Ja, das tut man einfach nicht so. Und das so mitzuerleben, so in live, und dann hat die halt aufgelegt, meinte so, ja, pass auf, wir telefonieren später. Und sie so, ja, ich hab das Auto jetzt voller Leute hier mitfahrgelegen. Ja, hör mal, dann ruf mich an, wenn du da bist.
Nein.
Ja, mach ich. So, dann habe ich den Typ auf der Rückbank angeguckt und er meinte dann auch so, was für ein Hurensohn kann man sein, bitte? Und ich dachte so, okay, das ist schön gesagt, das
kann man
mal so machen.
Wie kann man denn sowas machen? Also, ach Mann, ey. Ach ja, das ist ein richtig schöner Downer jetzt hier noch zum Ende der Folge.
Ey, und das ging 2,5 Stunden so weiter tatsächlich und irgendwann... Und da musste ich auch so ein bisschen so ein Lachen unterdrücken. Ich hatte super Mitleid mit der Frau natürlich, aber ich musste, weil es so Situationskomik einfach war, irgendwann nach dem 4., 5. Anruf, sagt der Typ dann so von der Rückbank, weil es klingelte schon wieder, sagt er so zu ihr, ich will dir nicht zu nahe treten, so, ist auch dein Geburtstag und geht mich nichts an. Aber guck mal, du hast jetzt immer geweint. Vielleicht nicht mehr ans Telefon gehen. Ich sag nur, du kannst machen, was du willst, dein Auto normal, aber du weißt, ne? Und sie so, guck in den Rückspiegel. Ja, mach ich jetzt. Danke. Ja, hast vollkommen recht. Boah, so krass. Und dann sind wir halt auch angekommen. Kofferraum wieder auf, er nimmt seine Tasche, wir verabschieden die, sie fährt weg und dann guckt er mich nochmal an und sagt so, aber nochmal, ne, was für ein Hurensohn.
Ja, hat er ja recht, ey, wie kann denn sowas machen?
Das hat absolut
recht. Das Allerletzte. Also, aber gut, jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht, dass ich ein bisschen den Hutzi Butzi geärgert habe, weil es gibt anscheinend noch viel schlimmere Menschen.
Siehst du,
auf
Matthias.
Planeten. Ja, sehr gut.
Ja, weißt du, der hat das ja vollkommen unironisch gemacht und auch genau gezielt wahrscheinlich an diesem Tag. Und das ist einfach, also das ist somit das Mieseste, glaube ich, was man machen kann. Da sind wir, also so sind wir nicht.
Schön. Das war so ein versöhnliches Schlusswort für die Folge Deportivo La Coruña Vidal, die Folge 49.
Fortuna Città Mais und Deportivo La Coruña Vidal, wir gehen nach Hause.
Gehen jetzt nach Hause, gute Nacht, Buschi Buschi und wir hören uns nächste Woche und aber auch noch in unsere Adventskalender.
So ist es, jeden Tag, ihr kriegt uns jetzt nicht
Gute
los.
Guten Tag.
Dort sind's.